Um 7.30 Uhr am 15. Mai 1940 klingelt im Schlafzimmer des britischen Premierministers Winston Churchill das Telefon. Ungewöhnlich früh für einen Mann, der bis in die Nacht hinein zu arbeiten pflegt und gern spät aufsteht. Es ist der französische Ministerpräsident Paul Renault, der ihn aus der Morgenruhe scheucht mit einem SOS. Wir haben die Schlacht verloren, unsere Armee löst sich auf, die Schlacht ist verloren. Der Franzose steht noch unter Schock. Er wiederholt sich, spricht wie gestammelt, denn kurz zuvor hat ihm Außenminister Daladier mitgeteilt, was dieser von der Generalität erfuhr. Es ist aus, vorbei. Gegen die nach Frankreich hereinströmenden feindlichen Heere gibt es keinen Widerstand mehr. Nun, die Franzosen mochten sich geschlagen geben, ein Churchill nicht. Es ist einfach lachhaft zu glauben, Frankreich könne von 120 deutschen Panzern erobert werden, grollt er durch den Rauch seiner Zigarre, die nicht fehlen darf, wenn er nach dem Frühstück im Bett seine Berater ins Schlafzimmer bittet und hoch gegen seine Kissen aufgerichtet die Geschäfte dirigiert. Der deutsche Angriff war am 10. Mai, dem Tag von Churchills Amtsübernahme als Premierminister, losgebrochen. Ein ominöses Zusammentreffen. Der Blitzkrieg, wie man diese Phase des Krieges im Westen bald nennen würde, rollte an. Offenbar war Churchill über die prekäre Lage der Truppen des mit England verbündeten Frankreich nicht eingeweiht und auch nicht über den Niedergang der französischen Kampfmoral. Das sollte er in seiner Geschichte des Zweiten Weltkrieges, deren 6 Bände 1948 zu erscheinen begannen, anprangern. Warum war die Regierung seiner Majestät nicht ins Bild gesetzt? Warum nicht genauer informiert worden? Zu Frankreich unterhielt Churchill schon immer ein romantisch-sentimentales Verhältnis. Die französische Infanterie wird die Rechte und Freiheiten Europas treu bewachen, hatte er 1907 geschwärmt, nach einem ersten Besuch bei französischen Manövern. London und Paris waren seit 1904 durch eine Entente cordiale verbunden. In Frankreich sah Churchill neben England ein Urmeter der Zivilisation aufbewahrt. Noch im September 1938 lesen wir in einem seiner Artikel für den Daily Telegraph, nach dem Besuch des britischen Königspaares in Paris: Ist es nicht wunderbar, die Ruhe eines Volkes zu beobachten, wo die Nation die Armee ist und die Menschen ihre Regierung in Besitz haben? Kein Sprengstoff ist so stark wie die Seele eines freien Volkes. Das klingt wie die Projektion des eigenen Nationalcharakters auf eine befreundete, bewunderte Nation. Nur ungern wollte sich Churchill im Mai 1940 bequemen, den Zusammenbruch der französischen Kampfbereitschaft zur Kenntnis zu nehmen. Stattdessen beschloss er, sich trotz der deprimierenden Nachrichten aus Paris dem drohenden französischen Kollaps entgegenzustemmen. Fünfmal wird er zwischen dem 16. Mai und dem 13. Juni 1940 in dieser Mission nach Frankreich fliegen. Schon bei seinem ersten Besuch in Quai d'Orsay, dem französischen Außenministerium, fällt ihm die absolute Niedergeschlagenheit in jedem Gesicht auf. Am 11. Juni empfängt ihn auf einem Flugfeld südlich von Paris ein französischer Militär mit finsterer Miene. Ich trug die lächelnde Sicherheit und den zuversichtlichen Ausdruck zur Schau, die als angemessen gelten, wenn die Dinge sehr schlecht stehen, erinnert sich Churchill später, nicht ohne Ironie. Aber die Begrüßungsordonnanz hat dafür keine Antenne. Oder durchschaut der Mann die freundliche Maske des Briten? Beim letzten Mal, 2 Tage später, landet der Premier in Tours, wohin die französische Regierung vor der deutschen Wehrmacht zurückgewichen ist. Einen Tag danach, am 14. Juni 1940, wird Paris besetzt. Bei allem Ringen um den Willen Frankreichs weiterzukämpfen, muss sich Churchill auf die Zeit einstellen, wenn eine gewisse Eventualität, wie der britische Generalstab den möglichen Zusammenbruch Frankreichs umschreibt, eintreten würde. Was dann? Was dann mit England, das einem von Nazi-Deutschland eroberten Europa vorgelagert wäre? Ein Szenario, das nicht nur nach Vorausschau, sondern vor allem nach Voraushandeln ruft, nach Verankerung des Schicksals der Insel an einem Ort möglicher Hilfe. Und der lag in Amerika, Churchills zweiter Heimat. Seine Mutter Jenny, eine geborene Jerome, war Amerikanerin.